Detektor FM. Zurück zum Thema.
Solidarität und der Kampf für Minderheiten. Das sind nur zwei der Werte, für die sich Rita Süssmuth seit Jahren einsetzt. Eine Politikerin, die gerade deshalb in ihrer Karriere immer wieder Rückschläge erfahren musste und die auch als Außenseiterin galt, als Abgestrafte, wie sie selbst sagt. Doch Rita Süssmuth hat nicht aufgegeben. Wer nicht kämpft, hat schon verloren, ist bis heute ihr Motto. Und ich muss sagen, Frau Süssmuth, ich lasse mich gerne in den kommenden Minuten ein bisschen von Ihnen und Ihrem Mut und Ihrer Ausdauer inspirieren. Haben Sie da ein Geheimrezept für mich?
Kein Geheimrezept, aber was mich angeleitet hat, war zu erleben, wie Menschen, die benachteiligt werden, die ausgegrenzt werden, diskriminiert werden, zu anderen Menschen werden, wenn das aufhört. Das habe ich bei AIDS erlebt, ein fast aussichtsloser Kampf, aber den haben wir gewonnen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn man von etwas überzeugt ist, sollte man nicht, wenn einem gesagt wird, das geht nicht, das wird nie in Frage kommen, aufgeben. Also das ist so ein Grundsatz, gibt nicht auf, solange es noch eine Chance gibt, es doch durchzusetzen. Manchmal dauert das sehr lange. Dazu gehört mitunter auch Arbeit unter der Erde. Wenn einem gesagt wird, es kommt nicht in Frage, lassen Sie das, muss man manchmal erst eine Zeit lang so tun, als ließe man es. Und wenn man dann wieder verstärkte Unterstützung hat und sieht, es könnte doch und eine neue Idee hat, kommt man wieder hoch wie so ein Maulwurf. Der arbeitet ja auch unter und auf der Erde.
Das sind ja Strategien, die Sie sich auch selbst irgendwie erarbeitet haben. Also Sie haben unendlich viel erlebt und jetzt Ihre ganzen Gedanken und Erinnerungen an Ihr bisheriges Leben niedergeschrieben. Herausgekommen ist ein Buch mit dem Titel Das Gift des Politischen. Hier scheint es ja nun wirklich überhaupt kein Geheimrezept in Anführungszeichen zum Entgiften für die Politik zu geben.
Das ist kein Geheimrezept. Ich habe es ja auch nicht als Geheimrezept geschrieben, sondern das Gift gehört zu unserem Leben. Es kommt schon darauf an, wie wir mit den verschiedenen Schädlichkeitsgraden umgehen. Ob wir überhaupt merken, dass wir in einem Vergiftungsprozess stehen. Es gibt dieses Betäubungsgift. Sehen Sie, ob Sie Tschernobyl, die Gefahren der Atomenergie nehmen. Das wussten wir mit Tschernobyl allerspätestens. Wir wussten immer, bis heute haben wir noch keine Lösung für den Endmüll. Und darüber muss ich offen sprechen. Und nicht nur von der Sicherheit der Atomenergie, die sicherlich in Deutschland hoch ist. Aber die Gefahren sind da und darüber muss ich sprechen. Oder ich hatte das Problem bei Tschernobyl, dass erwartet wurde, die zuständige Politikerin hat zu beruhigen. Zu sagen, dass es kein großes Problem ist, dass wir alles fest im Griff haben. Damit konnte ich nicht landen. Und da merkt man dann, wo stehe ich jetzt? Lasse ich mich, und jetzt nenne ich das Wort, anstecken, auch im Sinne des Giftes, wir brauchen Beruhigung, oder suche ich einen anderen Weg? Und es kommt darauf an, uns nicht vom Gift verblenden oder lähmen zu lassen, sondern es kommt darauf an, immer wieder sich bewusst zu werden, wie habe ich denn heute gehandelt? Feige? Hatte ich Angst oder konnte ich zu dem stehen, wovon ich überzeugt bin?
Was so in der Politik entgiftet, ist ja quasi Offenheit, ist Transparenz. Aber es ist ja jetzt nicht nur so, dass die Politik vergiftet ist, in Anführungszeichen, sondern ja auch die Bevölkerung. Nehmen wir mal die Stichwörter fehlende Solidarität, Egozentrismus, also das Ich bestimmt das Wir. Wie ist es zu so einer Entwicklung gekommen? Weil das ist ja nicht schon immer so gewesen.
Natürlich, jetzt sage ich mal, die Frauenbewegung hat auch dazu beigetragen. Sie wollte Frauen stark machen, was ich heute noch immer vertrete. Dieses Denken ist hineingekommen, weil wir meinten, auch in die Single-Bewegung, ich versichere mich gut, ich brauche niemanden. Also ich will allein leben. Und auch die Singles machen die Erfahrung, auch wir wollen einen sozialen Verbund, ein Miteinander. Die Netzwerke sind auch aus solchen, niemand kann es allein. Und das ist so eine wichtige Frage, auch in meinem Buch. Diese Vorstellung mit lauter Individualisierung, schaffen wir mehr Zusammenhalt. Nein, den schaffen wir nur dann, wenn starke Individuen auch gemeinsam füreinander Sorge tragen.
Das Zusammenkommen, also die Migrationspolitik, dafür haben Sie sich jahrzehntelang eingesetzt und sagen auch in Ihrem Buch selbst, das war für mich die schwierigste Aufgabe in der Politik. Da ist ja nur ein Stichwort Einwanderungsgesetz oder Einwanderungspolitik. Frau Süssmuth, warum haben wir immer noch kein Gesetz?
Weil wir befürchten, es kommen zu viele. Aber Sie sehen, auch ohne Gesetz, mit dem wir im Rahmen des Möglichen zu steuern und zu gestalten versuchen, sind jetzt viele gekommen. Die weltweite Wanderung aufgrund von Krieg, Gewalt, Verfolgung und extremer Armut, da fühlen wir uns überfordert. Und lange Zeit haben wir gedacht, wir können sie mit Gesetzen abhalten, davon zu kommen. Der Flüchtlingskompromiss 92. Und heute erleben wir, wir brauchen eine neue Befassung damit. Alles, was im Augenblick öffentlich diskutiert wird, Kriterien, Punktesystem, wie gehen wir um mit den Flüchtlingen, haben wir alles um 2000 auch wieder behandelt.
Und es ist ja auch irgendwo wieder darauf zurückzuführen, dass auch einfach jahrelang bestritten wurde, dass Deutschland überhaupt ein Einwanderungsland ist.
Das hat es allerdings dann, in dem Gesetz haben sie zumindest von Zuwanderung gesprochen. Inzwischen reden wir ja von Einwanderung. Das ist ja schon eine Menge bewegt nach 2000, vor allen Dingen nach 2005. Wir haben ja 4 Jahre gestritten. Bis dahin galt, Deutschland ist kein Einwanderungsland, ist ein Rotationsland. Ich habe damals gefragt, warum sind so viele hier? Wer heute sagt, wir brauchen es nicht, der soll nur mal ins Aufenthaltsgesetz schauen. Damit können nur hochspezialisierte Experten umgehen. Weder die Betroffenen können es verstehen, noch die Einheimischen. Und insofern kann ich jetzt sagen, ja, es hat wieder lange gedauert, aber es wird kommen. Ich könnte viele Themen nennen, wo wir auch über 20 Jahre gebraucht haben. Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe oder Frauen in Führungspositionen.
Nun ist es ja tatsächlich so, wenn Sie schon mal das Stichwort Frauenquote nennen, dass Anfang des Monats eine entsprechende Quote in Großunternehmen wenigstens festgelegt wurde. Und Manuela Schwesig sprach auch gleich vom historischen Schritt. Da würden Sie ja vielleicht dann eher sagen, ja, es ist historisch, aber eher aufgrund dessen, dass es jahrzehntelang gedauert hat, weil ich das auch wirklich schon vor Jahrzehnten durchsetzen wollte.
Ja, trotzdem ist jetzt wenigstens der Schritt in die richtige Richtung gemacht worden. Historisch ist daran, dass man aufgehört hat, weiter nur auf Freiwilligkeit zu setzen und ist ein erster Schritt. Sehen Sie, es sind 108 DAX-Unternehmen. Die für mehr gekämpft haben, sagen ein kleiner Schritt. Aber ich muss sehen, dass von dem Ziel endlich mal erste Schritte umgesetzt sind. Es geht doch darum, dass wir die Einfluss haben konnten und können und haben, sich dafür einsetzen, dass es denen besser geht, denen es heute noch schlecht geht. Ob das die Frage Altersarmut ist, Versorgung der Kinder ist, Aufstieg in bessere Gehaltsgruppen. 40 Jahre diskutieren wir gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Die jüngsten Untersuchungen zeigen, dass wir zwischen 7% und 22% schlechtere Bezahlung haben. Und wenn da kein Druck ausgeübt wird, man kann geduldig sein, aber man kann auch die Geduld überstrapazieren.
Sie mussten geduldig sein. Sie haben während Ihrer politischen Laufzeit auch viele Hindernisse und auch Niederschläge einstecken müssen. Sie bezeichnen auch Ihre Laufbahn als einen Hindernisparcours. Das ist aber ja irgendwie noch ein bisschen milde ausgedrückt. Also Sie sind ja wirklich oftmals an ganz harte Grenzen gestoßen und gerade auch in Ihrer eigenen Partei. Sie haben es angesprochen, AIDS, Schwangerschaftsabbrüche, Frauenquote, wie wir jetzt erwähnt haben, das sind nur 3 Beispiele. Frau Süssmuth, gab es nicht irgendwann mal einen Punkt, wo Sie gesagt haben, warum bin ich eigentlich in dieser Partei? Warum bin ich in der CDU?
Die Frage finde ich sehr berechtigt, aber ich antworte Ihnen, eines war mir klar, da gab es eine Menge zu tun und ich bin in der richtigen Partei, weil ich bin in die Politik gegangen, um Veränderungen herbeizuführen. Das ist eine lohnende Aufgabe. Ich würde auch, wenn ich heute jünger wäre, wieder in die Politik gehen. Ich habe gesehen, was ich von anderen Parteien lernen kann und auch in der eigenen umsetzen kann. Sehen Sie, sonst sind Sie Feministin. Da habe ich ja gesagt, Empörung. Als ich die Frauenfrage anging, war die SPD weiter und die Grünen waren weiter. Aber bei uns gab es noch viel zu tun.
Unendlich viel zu tun, man muss unendlich viel erreichen. Wo sagen Sie jetzt auch gerade in so einer schwierigen Lage, die heute vorhanden ist, Stichwort Pegida, wo muss die Politik jetzt als nächstes wie eingreifen? Kann man das überhaupt in kurzen Worten einmal zusammenfassen? Wahrscheinlich nicht.
Es ist schwierig, ich will es versuchen. Wenn ich die Grundüberzeugung habe, wir Menschen sind stärker als unsere Widersacher, dass sie die auf Aggression und Vernichtung setzen und da Zusammenschlüsse erzielt, dann kann das Übel erheblich verringert werden. Und ich finde, was heute Politiker und Politikerinnen leisten müssen, sind Herkulesaufgaben. Und da ist es wichtig, dass die verantwortlich Gewählten mit der Bürgerschaft eng zusammenarbeiten. Denn wir können diese Konflikte nur gemeinsam lösen.
Dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Geduld und ich schneide mir eine Scheibe ab von Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.